Es ist heute ein ganz besonderer Sabbattag. Und das nicht, weil ich hier heute vor euch stehe, sondern weil euch der Herr heute etwas ganz Bestimmtes mitteilen möchte. Lange genug sind wir Sabbat für Sabbat zusammengekommen und haben uns gesehnt, dass wir von dem Geist Gottes gefüllt werden. Und bisher ist nicht allzu viel passiert. Und ich glaube, dem können wir alle zustimmen. Und wenn wir auch in die Welt schauen und die ganzen Gemeinden uns ansehen, dann sehen wir, dass trotz Predigens, trotz des Verkündigens, immer noch nicht das geschieht, worauf wir warten. Wir sind immer noch hier auf der Erde. Wir sind nicht im Himmel. Und wir möchten heute dem auf den Grund gehen, warum das so ist. Und hoffentlich, wenn wir heute zu Ende gekommen sind mit unserer Verkündigung, dann hoffe ich, dass wir alle klar sehen werden, den Weg, den jeder Christ gehen muss, um gerettet zu werden. Es geschieht heute in der Welt etwas ganz Besonderes, was vor einigen Monaten vielleicht noch nicht geschehen ist, was noch nicht da war. Und ich lobe den Herrn, dass ich hier heute vor euch stehen darf, um euch das zu verkündigen. Der eine würde es mehr schätzen, was ich sage, der andere würde es weniger schätzen. Wir alle sind verschieden, wir sind eigenständig freidenkende Menschen und jeder hat einen anderen Hintergrund, wo er herkommt. Und deswegen ist es schwierig, ein Schema auf eine Gemeinde zu legen und zu erwarten, dass jeder mit der gleichen Antwort reagiert auf eine Predigt. Aber ich bin mir bewusst und ich weiß es, dass jeder, der aufrichtig ist unter euch, er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen heute. Meine Frage an euch ist es möglich, und das ist vielleicht eine Frage, die ihr nicht so allzu oft hört, ist es möglich, siegreich über Sünde zu sein? Ist es möglich, ohne Sünde zu leben, hier und heute? Oder müssen wir weiter sündigen? Ist das die christliche Erfahrung, dass wir bis zum Schluss weiter sündigen werden? Bis Christus wiederkommt? Und sehr oft haben wir gehört oder den Gedanken oder manchmal schmunzeln wir darüber, wenn Christus kommt, dann macht es einen Klick und dann werden wir verwandelt und dann sündigen wir nicht mehr. Aber bis Christus kommt, wir können es einfach nicht lassen. Ist das die Erfahrung eines Christen? Ist das die Erfahrung des Christen, die Bibel lehrt? Und dem wollen wir auf den Grund gehen. Ich denke, die Schrift offenbart uns eindeutig, dass wir hier und heute und jetzt vollkommenen Sieg über Sünde haben können. Und deswegen stehe ich heute vor euch. Es ist möglich, Geschwister, in einem Augenblick ohne Sünde zu sein. Und ich möchte euch bitten, dass ihr alles beiseite setzt, was ihr bisher gelernt habt, aus der Gemeinde, aus Erzählungen von Geschwistern, von Lesen aus Büchern, was ihr alles gehört habt, legt es auf die Seite und lasst euch füllen von dem Geist Gottes. Sehen wir uns an, was die Schrift dazu sagt. Und dann geht nach Hause und studiert und erkennt selbst, was die Wahrheit ist. Etwas sehr Wichtiges, was geschehen muss, bevor ein Mensch überhaupt bereit ist, siegreich über Sünde zu sein. Etwas, was geschehen muss, es ist ein absolutes Muss im Leben eines jeden Christen, ist, dass er sich selbst erkennt. Ist, dass er erkennt, wer er selbst ist, was für eine Natur er besitzt. Erst wenn er erkennt, wer er ist und seine wahre Natur erkennt, erst dann kann Gott für uns das tun, was wir selbst nicht tun können. Ich möchte, damit wir ein klares Bild davon bekommen, wer wir überhaupt sind, möchte ich zurückgehen zum Anfang. Ich möchte zurückgehen zu Adam und Eva und ein wenig dort ein paar Gedanken besprechen mit euch. Wenn wir anschauen, was geschah bei Adam und Eva, wir wissen, dass Satan in Sünde gefallen ist. Er hat sich selbst entdeckt. Er ist ein Egoist geworden. Und dadurch, dass er sich selbst entdeckte, wurde seine Vorstellung über die Liebe Gottes, über den liebenden Charakter Gottes entstellt. Und basierend auf diesem falschen Konzept seiner Liebe von Gott oder seiner Liebe, der Liebe Gottes zu ihm und zu den ganzen Geschöpfen, basierend darauf hat er gefordert, dass er gottgleich sei. Aber das geschah nur, weil sein Verständnis von Gottes Liebe korrupt wurde. Es wurde vollkommen verdreht. Und er verstand wahre Liebe nicht mehr. Er dachte, dass Liebe so aussieht, dass Gott ihm eine besondere Stellung gibt. Aber das ist nicht immer Liebe, dass man einen Menschen erhöht oder dass man das Beste jemandem gibt. Und Gott wusste das. Gott konnte Luzifer nicht das geben, was er von ihm forderte. Warum? Weil Luzifer war nicht göttlich. Er ist absolut nicht göttlich. Er ist ein Geschöpf. Aber das wollte er nicht wahrhaben, weil sein Konzept von Liebe vollkommen verdreht war. Nun, wir alle kennen die Geschichte. Er ging dann zum Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wo Adam und Eva im Garten Eden sich aufhielten. Und die Engel geboten, Adam und Eva nicht zu diesem Baum zu gehen, nicht einmal in die Nähe zu dem Baum zu gehen. Gott sagte ihnen, an dem Tage, da ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Und sie wussten das. Sie wurden täglich unterrichtet von den Engeln. Sie wussten, sie sollen nicht in die Nähe des Baumes gehen. Aber eines Tages, wir wissen das von Schwester White, dass diese Details, dass sie eines Tages wieder auf der Suche waren und alles entdeckten im Garten Eden. Und sie waren so fasziniert von den ganzen Dingen im Garten Eden, dass sie sich trennten, ohne es zu merken. Und Eva gelangte zu dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und auf einmal begann die Schlange zu sprechen. Und das war für sie überwältigend. Sie hatte noch nie gehört oder gesehen, dass ein Tier spricht. Und ihr wisst, dass die Schlange eines der schönsten Tiere war im Garten Eden. Es hatte Flügel und es war wundervoll mit allerlei Farben. Und dieses Tier begann jetzt nun zu sprechen. Und das war zu viel für die Eva. Sie war überwältigt und sie blieb am Baum stehen. Und sie hat alles vergessen, was die Engel ihnen geboten hatten und was Gott ihnen geboten hatte. Und sie blieb am Baum und hörte der Schlange zu. Und dann kam die berühmte erste Lüge. Ach, ihr werdet doch überhaupt nicht sterben. Und das ist interessant im Hebräischen. Wir finden im Hebräischen einen Ausdruck, den es normalerweise in anderen Sprachen nicht gibt. Aber wir kennen diesen Ausdruck. Es ist dieser Ausdruck des Missfallens, dieser Ausdruck des Hasses. Das ist dieser Laut, der durch die Nase ausgestoßen wird. Das ist dieses, sollte Gott gesagt haben? So eine Dummheit. Gott lügt euch an. Er hat euch angelogen. Ihr werdet überhaupt nicht sterben. Nun, Eva glaubte der Schlange. Und irgendwie empfand sie, dass die Schlange vielleicht recht haben könnte. Und sie hat von der Frucht genommen. Und sie hat von der Frucht gegessen. Und seit der Zeit ging es nur noch abwärts für sie. Und nicht nur für sie, sondern für die gesamte Menschheit. Sie kam dann zum Adam. Und von Weitem sah der Adam sie kommen. Und sah, dass sie in ihrer Hand die Frucht hielt. Und er wusste genau, was passiert war. Und er war schon traurig, als er sie kommen sah. Und sie begann ihm zu erzählen, ja, ich war bei der Schlange und die hat mir das und das gesagt und hat mir gesagt, wenn ich von der Frucht esse, werde ich wie Gott und werde wissen, was gut und böse ist und all diese Dinge. Da habe ich von der Frucht gegessen. Adam wusste genau Bescheid, was los war. Und jetzt möchte ich, dass ihr ganz genau aufpasst auf diesen Moment. Denn es ist entscheidend, dass wir verstehen, das Weitere, was ich erklären werde. Adam in seiner Liebe zur Eva, er war so sehr erfüllt mit dieser Liebe zur Eva, dass er bereit war, mit ihr zu sterben. Denn wir wissen von der Geschichtserzählung, dass er von der Frucht nahm und aß. Er war bereit, er wusste, er kannte die Strafe für die Sünde und er wusste, der Sünde sollte ist der Tod. Aber es war ihm egal. Er liebte die Eva zu sehr. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er ohne die Eva noch länger existieren müsste. Er wusste, dass die Eva nun nicht mehr leben würde. Denn Gott hatte es ihnen gesagt, an dem Tag, da ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Der Sünde sollt ist der Tod und er wusste das. Und er konnte diesen Gedanken nicht ertragen und so hat er von der Frucht gegessen. Beachtet diese Liebe, diese große Liebe zur Eva, auch wenn diese Liebe irgendwo falsch war. Denn seine Liebe zu Gott hätte größer sein müssen als die Liebe zur Eva. Aber beachtet nur diese Situation und versucht euch vorzustellen, was da geschah. Adam aus seiner Liebe herausgetrieben, nimmt diese Frucht und isst. Er ist bereit, mit ihr in den Tod zu gehen. Wenn sie sterben muss, sterbe ich auch. Danach kam Gott in den Garten. Und er ging durch den Garten und die beiden hörten seine Schritte. Und sie versteckten sich. Und als ich das las, ich habe das lange immer wieder gelesen, aber eines Tages hat es bei mir Klick gemacht und ich habe mir gedacht, Moment einmal. Sie verstecken sich vor Gott? Adam und Eva wussten doch ganz genau, dass Gott allmächtig ist, allwissend ist, allgegenwärtig ist. Wie wollten sie sich dann vor ihm verstecken? Was sollte das? Da begann ich zu verstehen, dass das Gleiche durch die Sünde, das Gleiche passiert ist mit ihnen wie mit Satan. Satans Konzept von der Liebe Gottes war verkehrt durch seine Sünde in ihm. Die Sünde hat seine Erkenntnis über Gott vollkommen zerstört. Und das geschah mit Adam und Eva. Ihre Erkenntnis Gottes war auf einmal weg. Sie haben die einfachsten Dinge nicht mehr verstanden, was Gott anbetraf. Sie haben nicht mehr verstanden, dass sie sich vor Gott nicht verstecken konnten. Aber sie waren sich ihrer Schuld bewusst und haben sich versteckt. Und dann kam Gott mit einer helfenden Hand und sagte, Adam, wo bist du? Mit traurigem Herzen. Er wusste ja, dass das kommen würde. Und dann kam er zu Adam und sagte, was hast du getan? Hast du von der Frucht gegessen, von der ich dir geboten, nicht zu essen? Und jetzt schaut einmal die Reaktion von Adam. Und das soll uns klar machen, was mit Adam geschah an diesem Tag. Die typische Reaktion kam in Adam hervor, die wir alle kennen. Die typische Reaktion, mich trifft keine Schuld. Gott sprach, hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, nicht zu essen? Und Adam sagte, ich bin nicht schuld, Gott, du bist schuld, denn du hast die Eva gemacht. Und die Eva ist schuld, denn sie hat mir die Frucht gegeben und ich habe gegessen. Aber ich bin nicht schuld. Das war die Sünde in ihm. Kurz, ein paar Sekunden, ein paar Minuten davor war er noch bereit, mit der Eva in den Tod zu gehen. Ich möchte, dass ihr das versteht. Er war bereit zu sterben mit ihr zusammen. Jetzt, nach der Sünde, war sein Herz so vollkommen verdreht und so vollkommen kaputt und von Sünde entstellt, dass jegliche Liebe gewichen war in seinem Herzen. Und er dachte überhaupt nicht mehr daran, mit der Eva zusammen irgendwo hinzugehen. Am wenigsten in den Tod. Jetzt versucht er nur noch die Schuld von sich zu schieben, nur noch sich zu retten. Und das ist der Egoismus im Kern. Nur ich. Ich möchte mich retten. Und er schob die Schuld sogar auf Gott. Wenn er sagte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, also du bist schuld, Gott. Dankeschön. Und das war das Riesenproblem, das da entstanden ist. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass Sünde den Adam vollkommen entstellt hat. Es gab ab dem Zeitpunkt nichts mehr Gutes im Herzen von Adam. Nichts mehr, womit Gott arbeiten hätte können, womit er, was er hätte nehmen können und es verbessern können, da war nichts mehr in Adam. Das gleiche geschah mit der Eva. Dann fragte Gott Eva, was hast du getan? Stimmt das, was der Adam sagt? Und sie sagte wieder das gleiche, wieder die gleiche Reaktion, was Sünde im Menschen hervorruft. Diese Verteidigung des eigenen Ichs. Nein, ich bin nicht schuld, du bist schuld, Gott. Du hast die Schlange gemacht. Und die Schlange ist schuld, denn sie hat mich betrogen. Aber mich trifft doch keine Schuld. Und das ist das riesige Problem. Merkt ihr, was Sünde im Herzen von Adam und Eva angestellt hat? Es hat Adam und Eva vollkommen zerstört. Die gesamte Liebe, die zuvor in Adam und Eva war, war nicht mehr. Existierte nicht mehr in Adam und Eva. Ihre Herzen waren nun vollkommen zerstört. Alles, was liebevoll war, alles, was gut war, war gewichen. Und ich wiederhole das deswegen so oft, weil das muss in unseren Verstand hinein. Wir müssen verstehen. Adam und Eva waren nun gefallen. Und es war nichts mehr, was Gott hätte wieder gut machen können in ihnen. Es war vorbei mit Adam und Eva. Und deswegen mussten sie des Todes sterben. Deswegen mussten sie auch aus dem Paradies raus. Denn hätten sie von dem Baum des Lebens gegessen, so hätten sie für immer gelebt mit diesem Charakter, mit diesem verdorbenen Wesen, mit dieser verdorbenen Natur. Und das konnte nicht geschehen. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, was wir verstehen müssen. Das war der erste Punkt, dass wir verstehen, was Sünde angerichtet hat im Herzen von Adam und Eva. Der zweite Punkt ist, was wir unbedingt verstehen müssen, ist, dass Gott nach der Schöpfung, wir wissen, 6 Tage hat er geschaffen, am 7. Tag hat er geruht, von seinen Werken. dir geschaffen hatte. Und das waren die 6 Tage, in denen er aktiv etwas geschaffen hatte. Und wir können das lesen. Schlag mit mir einmal 1. Mose auf. Ihr alle kennt diesen Vers, aber wir wollen den nochmal lesen. 1. Mose, Kapitel 2, und lesen wir dort Vers 2. 1. Mose 2, Vers 2. Und dort heißt es: Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Also es ist klar, es war abgeschlossen. Alles, was er geschaffen hatte, war abgeschlossen und es war gut, es war sehr gut. Aber dann kam die Sünde. Aber ich möchte euch etwas klar machen, dass seit der Zeit, seit Gott aktiv geschaffen hat, nie mehr so auf die Art und Weise wieder geschaffen hat wie damals. Und viele werden sagen, ja Moment einmal, es gibt viele Stellen in der Bibel, wo es heißt, Gott schuf auch nach dem Schöpfungsbericht. Und das ist wahr. Und viele sagen, Moment einmal, Gott hat doch auch uns geschaffen, dich und mich. Ist zwar richtig, aber gleichzeitig ist es falsch. Denn Gott hat uns nicht so geschaffen wie Adam und Eva, sondern wir kommen aus Adam und Eva. Adam wurde von den Händen des Schöpfers selbst geformt. Und er bekam den Lebensodem in seine Nase. Nun, es ist eindeutig, dass wir nicht so geschaffen wurden. Wir kommen nicht aus der Erde, aus dem Staub, sondern wir kommen aus dem Bauch unserer Mutter. Von unseren Eltern. Und das ist das, was Gott getan hat damals. Er hat in Adam und Eva die ganze Menschheit geschaffen. Die ganze menschliche Rasse war in Adam, als er Adam schuf. Und deswegen hat er seit Adam und Eva keinen Menschen mehr, ganz besonders Menschen, keinen Menschen mehr so geschaffen wie Adam und Eva. Und obwohl einige sagen, ja, er hat uns geschaffen, natürlich hat er uns geschaffen, in dem Sinne, dass nichts geschieht ohne seine Einwilligung. Zu allem muss er ja sagen. Alles muss er erlauben mit seiner Macht und Kraft. Das ist wahr. Aber er hat uns nicht so geformt, sondern wir kommen von Adam und Eva und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Viele denken, wir wären Geschöpfe, die genauso geschaffen wären oder genauso von Gott kommen würden wie Adam. Das ist aber nicht so. Denn in Adam hat Gott alle Menschen geschaffen. Sehr wichtig, dass wir das verstehen. Das bedeutet, jetzt kommt die Konsequenz dessen, was absolut wichtig ist für unser Verständnis vom gesamten Evangelium. Adam und Eva hatten Kinder. Ist klar. Sie hatten Kinder. Und dadurch, dass sie Kinder hatten, sie haben ihren Kindern, Adam hat seinen Kindern, seinen Nachkommen, seine eigene Natur mitgegeben auf den Weg. Wir haben Hände, wir haben Augen, wir haben Haare auf dem Kopf, deswegen, weil Adam sie hatte. Wir haben die Gene Adams, weil wir von Adam abstammen. Und so liegt es in der Natur, dass er keine höhere Natur weitergeben konnte an seine Kinder, als die, die er selbst besaß. Und das war die nach dem Sündenfall. Sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir das verstanden haben, ist es sehr einfach zu erkennen, wer wir sind. Dass in uns es nichts Gutes gibt. Und ich weiß, dass es viele, viele verletzt und viele wehtut. Und das ist das Problem, das war auch das Problem Jesu. Dass er den Menschen nicht erklären konnte, dass im Menschen absolut nichts Gutes ist. Denn der Mensch versucht immer, wegen seinem Egoismus, wegen seiner Sünde in ihm, versucht immer irgendeinen Weg des Rückzugs sich frei zu halten. Und sagt, naja, ich bin doch gar nicht so schlecht. Und viele vergleichen sich mit dem Mörder draußen auf der Straße, mit dem Vergewaltiger, mit dem Dieb und sagen, so schlecht bin ich doch nicht. So schlecht bin ich nicht. Denken wir an Hitler, wie viele hat er vernichtet? An viele große Herrscher, wie viele sie im Krieg, wie viele Menschen sie zerstört haben. So bin ich doch nicht. Und so brüsten wir uns. Und so finden wir Trost darin, dass wir doch nicht so schlecht sind. Aber das ist ein Riesenproblem. Und ich möchte euch sagen, das ist das Problem Gottes, das er mit uns hat. Und deswegen kann er für uns nicht das tun, was er gerne tun möchte. Weil wir nicht erkannt haben, wer wir sind. Dass in uns nichts Gutes wohnt. Deswegen war mir sehr wichtig, dass ich euch aufzeige, dass wir von Adam herkommen. Und das bezeugt uns die Schrift. Und wir wollen einmal lesen. Schlag mit mir Römer auf. Den Römerbrief. Und lesen wir, wie Gottes Wort das bestätigt, dass im Menschen nichts Gutes wohnt. Lesen wir Kapitel 3, Abvers 9. Römer 3, Abvers 9. Und Paulus sagt hier, was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Er sagt also, es gibt hier absolut keinen Unterschied. Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Wenn es heißt alle Welt, gibt es irgendeinen, der ausgeschlossen ist? Es gibt keinen einzigen. Alle Welt heißt alle Welt. Heißt alle Menschen. Es gibt keinen einzigen, der gut ist. Vers 20, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir müssen verstehen, und das ist das größte Problem bei den Christen heute. Und deswegen ist es so, wie es heute ist. Dass wir keine Erweckung sehen. Dass wir den Geist Gottes nicht sehen, wie er ausgegossen wird. Dass keine Wundertaten geschehen. Viele fragen, warum geschieht es denn heute nicht so wie bei den Aposteln? Warum kommt der Geist nicht auf irgendeinen von uns und kann heilen und er kann dies tun und das tun? Wahrsagen, prophezeien, was auch immer. Warum geschieht es heute nicht? Warum stehen heute keine Tote mehr auf? Warum werden keine Kranken wieder gesund? Und ich sage euch, das ist das Problem. Es ist das Problem, weil wir uns selbst nicht kennen. Gott kann mit uns nichts tun. Er kann uns seinen Geist nicht geben, solange wir an uns selbst festhalten. Das ist das Problem. Mein ganzes Leben wurde mir gesagt. Seitdem ich denken kann, bin ich mit dem Christentum in Berührung gewesen. Und man hat mir gesagt, ich bin ein Sünder, fein. Ich habe gesündigt. Von der Geburt an bin ich ein Sünder. Ich bin in Sünden geboren, wie es im Psalm heißt. Und dann hat man zu mir gesagt, aber es gibt einen Ausweg für dich. Christus ist gekommen, ist für dich gestorben. Und es gibt einen Ausweg. Du kannst dich bessern. Du kannst so sein wie Christus. Ich muss euch sagen, Geschwister, es war ein wundervoller Tag in meinem Leben, als mir klar wurde, dass es keinen Ausweg gibt. Es gibt für den Christen keinen Ausweg. Oder für den Menschen, Entschuldigung. Es gibt für den Menschen keinen einzigen Ausweg. Der Mensch muss sterben. Er ist zum Tode verurteilt und er muss sterben. Und das ist der einzige Ausweg, den es gibt. Denn es gibt in uns nichts Gutes, was Gott nehmen könnte, was er reparieren könnte, was er verbessern könnte, was er wieder zum Guten wenden kann. Es gibt nichts in uns. Wir sind vollkommen verdorben. Und wenn uns das Beispiel mit Adam und Eva nicht klar zeigt, unsere Eltern, dass ihnen nichts mehr Gutes war nach dem Sündenfall. Wenn uns das nicht genug ist, dann seht einmal in die Welt heute, was heute geschieht. Das alles sind nur Ausbrüche des eigenen Ichs. Das alles sind nur Offenbarungen der Sünde in uns. Bei dem einen offenbart es sich mehr, bei dem anderen weniger. Aber es ist dieselbe Sünde. Dieselbe sündhafte Natur, dieselbe verdorbene Natur, die in uns steckt, die uns zu dem treibt, was manche Menschen machen. Und was einige tun ist, einige denken, ach, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich gehe doch in die Gemeinde, ich lese doch die Bibel, ich bete zu Gott. Aber all das, Geschwister, ist nur ein Mantel, nur ein Mantel, mit dem wir unsere schmutzigen Kleider bedecken. Sie sind immer noch da, sie sind unten drunter, nur wir verdecken sie. Das ist in die Gemeinde gehen, das ist die Bibel lesen. Wir verdecken das alles. Und das alles hilft uns aber nicht. Wir haben die Kleider immer noch an. Und wir sagen, ach, wir sind gar nicht so schlecht. Weil es bei dem einen, zum Beispiel bei dem Mörder, der hat so viele umgebracht, bei dem ist es sichtbarer als bei mir. Bei dem ist seine Sünde sichtbar. Er hat jemanden getötet, welch eine Schandtat, welch eine schlimme Sache. Aber mein Hass in meinem Herzen gegenüber meinem Bruder. Und deswegen ist Christus gekommen und musste diese Dinge klarstellen. Und er musste sagen, ja, wisst ihr denn nicht, wer seinen Bruder hasst, der ist doch ein Mörder schon. Der hat ihn schon umgebracht. Warum? Weil aus dem Herzen kommen die Taten. Was im Herzen ist, das wirst du tun. Einmal hat jemand gesagt, du wirst zu dem, was du bist. Ich habe mir gedacht, wie sagt er sowas? Du wirst zu dem, was du bist. Nein, du wirst immer etwas anderes. Du wandelst dich. Du wirst zu einem, zu etwas anderem. Aber du wirst doch nicht zu dem, was du bist. Aber heute verstehe ich es. Du wirst immer mehr zu dem, je länger du lebst, je länger du dein eigenes Ich zum Vorschein kommen lässt, desto mehr offenbart sich, wer du eigentlich bist, nämlich ein Sünder. Du bist, wer du bist. Und wenn wir verstanden haben, dass wir von Adam herkommen, von Adam abstammen, die Nachkommen Adams sind, dann verstehen wir, dass das gleiche Leben in uns fließt. Wir haben das Leben von Adam durch die ganze Kette der Menschheit bekommen, bis auf den heutigen Tag. Wenn wir heute in die Welt sehen, sehen wir lauter Adams rumlaufen. Alles Adams. Alles Verlängerungen, Klone Adams. Dasselbe Leben fließt in uns. Dasselbe verdorbene Leben, kaputte Leben, das in uns ist. Das in Adam war, ist in uns. Und das müssen wir verstehen. Und es gibt dort keinen Ausweg für dieses Leben, für diesen Menschen. Es gibt keine Reparatur für diese verdorbene Natur. Die haben wir von Geburt an. Und niemand hat von euch entschieden oder entscheiden können, möchte ich diese Natur haben oder nicht. Ihr habt sie von Geburt an in euch. Dieses Leben habt ihr von Geburt an in euch. Warum? Weil wir von Adam herkommen. Und ich möchte euch sagen, das war die Botschaft von 1888. Das ist die dritte Engelsbotschaft. Schwester White sagt an einer Stelle, was ist die dritte Engelsbotschaft, wurde die Frage an sie gestellt. Und sie sagte, die dritte Engelsbotschaft ist, und hört jetzt ganz genau her, die dritte Engelsbotschaft ist, die Ehre des Menschen in den Staub zu legen. Ihm zu zeigen, wer er ist, dass er keine Ehre besitzt, dass er keine Gerechtigkeit besitzt. Wir bilden uns ein, wir würden Gerechtigkeit besitzen. Aber wie heißt es in Jesaja? All unsere Gerechtigkeit ist wie ein verdrecktes Kleid, heißt es da. Im Original Hebräischen heißt es wie ein Menstruationskleid. Und bei den Hebräern war das etwas sehr, sehr Schlimmes. Wir wissen, dass im Alten Testament geboten wurde, dass nichts derartiges angerührt werden darf. Und es war etwas Dreckiges und es war etwas Schlimmes. Und so stellt es die Bibel dar. So vergleicht es die Bibel und sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein verdrecktes Kleid. Wie ein schmutziger Lumpen, mit dem man nichts mehr tun kann. Und wir versuchen diesen schmutzigen Lumpen in noch mehr Schmutz und Dreck zu waschen. Und versuchen ihn reinzubekommen. Aber alles, was wir tun können, ist noch mehr Schmutz hinzuzufügen. Merkt ihr? Das ist das große Problem, das wir haben. Den Dreck in uns. Wir müssen das erkennen, dass wir Sünder sind. Und dass es keinen Ausweg für uns gibt. Es gibt keinen Ausweg für diese Natur. Diese Natur muss sterben. Schwester White sagt, die Gerechtigkeit des Menschen. Gott legt die Gerechtigkeit des Menschen in den Staub. Das ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist die dritte Engelsbotschaft. Die Gerechtigkeit des Menschen in den Staub zu legen und für den Menschen das zu tun, was er aus sich selbst nicht tun kann. Das ist die dritte Engelsbotschaft. Und die hört ihr heute. Das, wonach wir uns endlich gesehnt haben. Aber nicht allen schmeckt diese Botschaft. Weil sie ist hart. Sie gibt uns die Wahrheit über uns selbst, dass in uns nichts Gutes ist. Was sollen wir tun? In uns ist nichts Gutes, fein. Wir können uns selbst nicht retten, in Ordnung. Das ist das Nächste. Viele versuchen durch Werke gerecht zu werden. Viele denken, wenn ich das und das und das tue, wird mich Gott annehmen. Und an so vielen Stellen lesen wir, tu die Gerechtigkeit, halte die Gebote, gib Almosen, gib dem zu essen, gib dem zu trinken, besuche die Kranken, besuche die Gefangenen in den Gefängnissen, dann bist du gerecht. Aber ist das wirklich so? Ist es das, was die Apostel lehrten? Oder müssen wir das in den richtigen Kontext bringen? Die Wahrheit ist, Geschwister, dass egal was wir tun, nichts, was wir tun können, kann uns vor Gott besser machen. Denn Gott geht es nie um unser Tun. Ihm geht es nicht um das, was wir tun. Nicht um unsere Taten. Ihm geht es um unsere Natur. Der nächste Schritt. Was sehr, sehr wichtig ist, was wir erkennen müssen. Oft haben wir gehört, dass wir die Gebote halten sollen. Und es ist wahr, die Gebote sollen gehalten werden. Aber warum? Was war die Absicht Gottes, als er die Gebote, als er die 10 Gebote gab? Wisst ihr das? Warum, mit anderen Worten, warum wurden uns die 10 Gebote gegeben? Das ist die Frage. Diese Frage müssen wir klären. Warum wurden die 10 Gebote uns gegeben? Und ich möchte euch sagen, Gott hat nie beabsichtigt, als er uns die 10 Gebote gab, dass wir sie halten sollen. Das war nie seine Absicht. Wusstet ihr das? Ich musste mein Denken vollkommen ändern. Für mich war das Neuland. Für mich war das eine vollkommen neue Sache. Moment einmal, habe ich gedacht. Und ich habe nachgeguckt und nachgelesen. Wir haben vorhin den Vers gelesen, der uns erklärt, warum. Was das Gesetz für einen Zweck und für einen Sinn hatte und hat. Und ich musste mein Denken vollkommen ändern. Ich dachte immer, ich muss die Gesetze halten. Aber als mir klar wurde, wer ich bin, ich habe versucht, die Gesetze zu halten. Ich habe versucht, die Gebote zu halten. Oh, wie ich das versucht habe mit meiner ganzen Kraft. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich auf meinen Knien war in der Früh und habe mit Gott gerungen. Ich habe zu ihm gesagt, ich hasse die Sünde. Und es ist wahr, ich habe die Sünde gehasst von ganzem Herzen. Und ihr wisst, wovon ich rede, wenn ihr Gott kennengelernt habt als euren Vater und ihr den Himmel geschmeckt habt und gesehen habt, wie sündhaft Sünde ist, wie schrecklich Sünde ist, dann wisst ihr, was ich meine. Es wächst eine Motivation in euren Herzen und ihr beginnt Sünde von ganzem Herzen zu hassen, aber ihr entdeckt etwas. Ihr hasst die Sünde und ihr verlangt danach, dass die Gerechtigkeit zu tun, die Gebote zu halten. Aber was passiert? Ihr schafft es einfach nicht. Ihr schafft es nicht, es geht nicht. Und ich habe es versucht. Ich habe versucht, die Gebote zu halten. Mit meiner ganzen Kraft. Und ich habe mit Gott gerungen. Ich habe zu ihm gesagt, Vater, ich hasse Sünde. Ich will das nicht tun. Ich will es nicht tun. Ich habe das so oft getan. Jeden Tag quält es mich. Ich will es nicht mehr tun. Gib mir die Kraft, bitte. Ich will es nicht tun. 2 Minuten später war ich gefallen. Weil es nicht geht. Ich habe es auf die falsche Art und Weise versucht. Das war mein Problem. Ich wollte die Gebote halten. Das war das große Problem Gottes. Ich wollte etwas tun. Und das war das riesige Problem, das Gott mit mir hatte. Und er konnte mit mir nichts tun. Er musste mich so lassen, wie ich bin. Und ich habe versucht und bin gefallen. Ich habe versucht und ich bin gefallen. Wir haben nicht gewusst, was das Problem ist. Ich wusste es. Ich halte den Schlüssel in der Hand. In der Wahrheit, dass Gott seinen Sohn gab. Und diejenigen von euch, die die Wahrheit über Gott studiert haben, die wissen, was ich meine. Gott gab seinen Sohn. Und das zeigt uns die unendlich große Liebe Gottes, indem er bereit war, seinen geliebten eigenen eingeborenen Sohn zu geben. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und wir alle kennen die Geschichte, das Evangelium. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an den Glauben, nicht verloren werden. Und jeder, der verstanden hat, dass Christus der wahre Sohn Gottes ist, der hat die Liebe Gottes verstanden. Und es hat sein Herz motiviert und er hat diese Motivation in seinem Herzen gespürt. Und das geschah mit mir. Und ich wusste, ich halte den Schlüssel in der Hand. 1. Johannes 5, Vers 5 sagt, wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und ich wusste es, das ist es doch. Jesus ist Gottes Sohn. Aber warum? Warum sündige ich immer noch? Was ist mit mir das Problem? Ich versuche es von meiner ganzen Kraft. Mein Problem war, dass ich gedacht habe, und ich habe das sehr oft gesagt, ich habe gedacht, das Evangelium ist, dass wir Gottes Liebe betrachten und je mehr wir von Gottes Liebe sehen, desto einfacher wird es für uns sein, aufhören zu sündigen. Desto mehr werden wir Gott zurücklieben von ganzem Herzen und irgendwann werden wir an einem Punkt angelangt sein, wo wir Gott so sehr lieben, wo unsere Motivation so stark ist, dass wir nicht mehr sündigen werden. Das war mein Evangelium. Aber das ist vollkommen falsch. Denn stellt euch vor, was das heißen würde. Derjenige, der am schlausten ist, derjenige, der am besten logisch denken kann, der am meisten erkannt hat, dann würde es wirklich um Erkenntnis gehen. Der am meisten verstanden hat aus der Bibel, der wird gerettet. Aber das ist nicht das Evangelium. Gelobt sei der Herr, dass ich das weiß. Gehen wir nochmal zurück zu dem Gedanken des Gesetzes. Warum wurden die Gebote gegeben? Die Gebote wurden nicht gegeben, damit wir sie halten. Gott verlangt von uns nicht etwas Unmögliches. Gott hatte nie beabsichtigt, dass wir die Gebote halten. Und jemand sagt, ja Moment einmal, die Gebote müssen gehalten werden, was redest du? Was sind die Gebote? Wir alle wissen es. Die Gebote sind eine Offenbarung des liebenden Charakters Gottes. Ist es nicht wahr? Gott offenbart sich durch die Gebote. Und wir haben immer gesagt, die Gebote sind wie ein Spiegel seines Charakters. Durch die Gebote erkennen wir Gott, erkennen wir seinen Charakter. Nun, wenn die Gebote Gottes Charakter darstellen und darstellen, wie Gott verfährt, wie Gott ist in seinem Herzen, wie Gott ist in seinem Charakter, wie können wir dann meinen, dass in Sünde gefallene Menschen jemals zu dieser Stufe Gottes sich hocharbeiten könnten? Wenn jemand sagt, er kann die Gebote halten, der belügt sich selbst. Warum? Es geht nicht, du kannst nicht so sein wie Gott aus dir selbst. Und das ist das Problem, das wir verstehen müssen. Gott hat die Gebote nicht gegeben, damit wir sie halten. Gott hat die Gebote gegeben und das lesen wir jetzt. Wir haben vorhin Römer 3 gelesen, Römer 3, und lesen wir Vers 20. Wir haben den Vers schon mal gelesen. Dort heißt es, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Aufgabe der Zehn Gebote und das ist das die Aufgabe der Gesetze, des Gesetzes. Dass wir erkennen, wie schrecklich Sünde ist. Und das ist genau das, was Paulus an einer anderen Stelle sagt. Geht zu Kapitel 5, Römer Kapitel 5 und dort Vers 20. Und hier erklärt der Paulus noch näher und sagt, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Also er sagt, die Sünde ist hinzugekommen, damit wir die Sünden in ihrer wahren Natur erkennen. Damit wir erkennen, wie Sünde wirklich ist, wie schrecklich Sünde ist. Deswegen sind die Gebote gekommen. Die Gebote sollen für uns wie ein Spiegel sein. Indem wir die Gebote ansehen, erkennen wir uns selbst. In dem Moment, wo wir uns selbst erkannt haben, erkennen wir, wer wir sind. Dass in uns nichts Gutes ist. Und egal, was wir tun, wenn wir auch 10 Millionen Jahre Zeit hätten und diese 10 Millionen Jahre über nur Gutes tun in unserem Leben, würde das überhaupt nichts ändern an unserer Natur. Dass wir vollkommen schlecht sind. Vollkommen verdorben in unserem Herzen. Und das ist das Problem. Was ist jetzt der Ausweg? Lesen wir noch einmal, wie Paulus das bestätigt, dass im Menschen nichts Gutes ist. Gehen wir zu Kapitel 7. Römer Kapitel 7. Und lesen wir dort ab Vers 14. Und hört einmal, wie Paulus seine Erfahrung hier schildert. Er sagt, ja, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Eine Frage. Was für einen Menschen verkauft man? Sklaven, ganz genau. Ein Sklave. Er sagt, ich bin ein Sklave der Sünde. Was tut ein Sklave? Was ihm der Herr befiehlt. Was ihm sein Herr befiehlt. Das, was ihm sein Meister befiehlt, das tut er. Er hat keinen freien Willen. Und beachtet, was er hier sagt. Es ist sehr wichtig. Folgt dem Paulus ganz genau, was er hier sagt. Er sagt, ich bin ein Sklave. Ich habe keine Kraft über mich selbst. Die Sünde beherrscht mein Leben. Die Sünde ist König in meinem Leben. Und ich muss tun, was die Sünde mir sagt. Gehen wir weiter, Vers 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, passt genau auf. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und das scheint für manche wie eine Entschuldigung. Moment einmal, der sagt, oh, ich bin doch nicht schuld, die Sünde, die wohnt halt eben in mir. Und ich tue einfach nur das, was die Sünde mir sagt. Aber das ist die Realität, Geschwister, und jeder, der schon mal, der gekämpft hat gegen die Sünde, der weiß, was Paulus hier sagt. Und das war meine Erfahrung. Ich habe gekämpft gegen die Sünde und habe gemerkt, ich schaffe es nicht. Die Sünde ist mein Meister, die Sünde ist mein Herr und ich muss tun, was die Sünde mir sagt, was mein Herr mir sagt. Das war meine Erfahrung, deswegen kann ich mit ihm vollkommen mitfühlen. Er sagt weiter, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nun das Wort Fleisch in der Bibel wird sehr oft verwendet, auch für den Leib, für den menschlichen Leib, für den menschlichen Körper, aber auch sehr oft, die meiste Zeit, für die fleischliche Gesinnung, für die weltliche Gesinnung, für den alten Menschen, für den alten Adam, für all diese Begriffe, alle deuten auf dasselbe hin. Das ist unsere Natur, das ist unsere menschliche Natur, von Sünde verdorbene menschliche Natur. Und das meint er mit Fleisch. In seiner Natur, sagt er, ist nichts Gutes und er weiß es. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Er sagt, ich will die Gebote Gottes halten. Aber ich merke jedes Mal, ich versuche es und ich falle. Ich kann einfach nicht. Lesen wir weiter. Vers 20, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Er wiederholt es zum zweiten Mal. Oder er wiederholt es hier nochmal. Er sagt, die Sünde, die in ihm wohnt, tut das. Er kann dafür nichts. Es ist seine Natur. Es ist es steckt in ihm von Geburt an und er kann es nicht ablegen, sagt er. Er kann es einfach nicht. Er versucht, das Gute zu tun mit aller Kraft. Er schafft es nicht. Er scheitert kläglich. Lesen wir weiter. Vers 21. So finde ich nun ein Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Wieder bestätigt das sein Verlangen danach, das Gesetz zu tun. Er möchte das Gesetz tun von ganzem Herzen. Er sagt, mich verlangt es von innen her danach, die Gebote zu halten. Aber ich schaffe es nicht. Vers 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt. Und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Es ist interessant, dass Paulus es ein Gesetz nennt. Er nennt die Sünde in uns, unsere Natur, ein Gesetz. Wir können von dem nicht freikommen. Wir können uns nicht lösen von diesem Gesetz. Er sagt, es ist ein unumgängliches Gesetz. Du versuchst das Gute zu tun, du wirst es nie schaffen. Warum? Weil ein Gesetz besteht in dir, das sagt, dass du immer das Böse tun wirst. Vers 24, jetzt dieser berühmte Ausruf des Paulus, er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Er sucht nach einem Ausweg und hier die wunderschöne Antwort, Vers 25, und das ist die Antwort, die uns auch als Antwort dient, für unser Leben. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der Ausweg. Christus ist unsere einzige Hoffnung, ist unser einziger Ausweg. Und dann Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die in Christus Jesus sind, was bedeutet das? Wir lesen von dem Ausweg. Wir wissen, Christus ist gekommen, um uns zu erlösen von der Sünde. Wie tut er das? Wie macht er das? Es ist wundervoll, Geschwister, wie Gott in seiner Liebe zusammen mit seinem Sohn diesen wunderschönen Erlösungsplan gelegt hat. Und ich möchte, dass wir werden heute viel aus dem Römerbrief lesen, haben schon viel gelesen. Gehen wir einmal zu Kapitel 5 und lesen hier diesen Ausweg. Kapitel Kapitel 5. Lesen wir ab Vers 12. Hier ist die Überschrift Adam und Christus in meiner Lutherbibel. Und darum geht es. Es geht um Adam und Christus. Und hier wird der Kontrast gezeigt zwischen Adam und zwischen Christus. Und hier sagt Paulus, denn deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, also er sagt, es ist hochinteressant, passt hier ganz genau auf, er sagt, durch einen Menschen, und das war Adam, ist die Sünde in die ganze Welt gekommen. Das bedeutet, zu allen Menschen ist die Sünde durchgedrungen, durch Adam. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wie haben sie gesündigt? In Adam. Adam hat gesündigt und diese Sünde ist über uns gekommen, indem wir sein Leben empfangen haben. Diese sündhafte Natur, diese kaputte Natur haben wir von ihm vererbt bekommen. Das haben wir gesagt vorhin. Vers 13, denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Also sie haben nicht das getan, was Adam getan hat. Sie haben nicht von der Frucht gegessen. Trotzdem sind sie gestorben. Das will er damit sagen. Welcher ist ein Bild dessen, der da kommen sollte? Also Adam ist ein Bild dessen, der da kommen sollte, nämlich Christus. Vers 15. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe denen vielen überreich zuteil geworden, durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Also durch Adam kommt die Sünde in die Welt hinein. Durch Christus kommt das Leben zu allen Menschen. Wie wundervoll. Christus nimmt das Werk genau dort auf, wo Adam kläglich versagt hat. Wo er gefallen ist, dort kommt Christus und nimmt es auf. Wo uns Adam die Sünde gebracht hat und durch die Sünde den Tod, dort bringt Christus seinen Geist und mit seinem Geist ewiges Leben. Denn ewiges Leben, Geschwister, ist nicht ein Was. Ewiges Leben ist ein Wer. Es ist Christus. Es ist das Leben. Es ist sein Leben. Sein göttliches Leben ist ewiges Leben. Deswegen brauchen wir Christus. Lesen wir weiter. Vers 16. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Und jetzt, passt auf, Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, Sünde in der Einzahl, wie die eine Sünde des einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, nämlich Jesus Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Adam hat gesündigt. Dadurch, dass wir seine Nachkommen sind, haben wir sein Leben vererbt bekommen. Wir tragen dieselbe Sünde in uns. Dieselbe unverbesserliche Natur. Christus ist gekommen. Und ich möchte euch sagen, als er geboren wurde von der Maria, entstand etwas Wunderbares. Es entstand in Christus eine vollkommen neue menschliche Rasse. Eine vollkommen neue menschliche Rasse, die vollkommen frei war von Sünde. Absolut sündlos, aber das konnte nur gewährleistet werden, wenn es der Sohn Gottes war. Wenn Christus genauso ist wie der Vater, weil er durch Geburt alles bekommen hat. Und das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Alles andere fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Er ist von Gott gekommen, aus Gott hervorgekommen. Deswegen besaß er von Natur aus alles, was Gott besitzt. Deswegen konnte er der Stellvertreter des Vaters sein. Als er auf die Erde kam, nahm er nicht seine Macht mit. Wir lesen in Philipper, dass er sich der Göttlichkeit entäußerte. Er legte seine Allmacht ab. Er legte seine Allwissenheit ab. Seine Unsterblichkeit legte er ab. Seine Allgegenwart und all diese Mächte, diese Kräfte, die er besitzt, von Geburt an, weil er göttlich ist. All das, was mit Göttlichkeit zur Göttlichkeit dazugehört, das ließ er im Himmel. Er konnte diese Dinge ablegen, weil er sie von Geburt an hatte, weil er sie von seinem Vater durch Geburt bekam. Deswegen konnte er diese Dinge auch ablegen. Als er auf die Erde kam, hatte er aber etwas mitgenommen aus dem Himmel. Seine sündlose Natur, seine absolut vollkommen, den vollkommenen Charakter der Liebe, der ohne Sünde ist, den hat er mitgenommen. Deswegen ist eine vollkommen neue menschliche Rasse entstanden. Diesen Geist, diesen göttlichen Geist, kleidet er in ein menschliches Gefäß, in einen menschlichen Körper. Und wurde im Körper und in seiner Begrenzung in seinem Kopf, er hatte nicht all das Wissen, das haben wir gesagt, hat er abgelegt. All die Allmacht hatte er nicht. Das Einzige, was ihm blieb, war sein vollkommener Charakter der Liebe. Das war das Einzige. Er war genauso begrenzt in seinem Verständnis wie wir. Genauso begrenzt in seinem Wissen, genauso begrenzt in seiner Fähigkeit, was seine Fähigkeiten anging. Er hat nicht die Toten auferweckt aus sich selbst, sondern sein Vater war es. Wir lesen es in der Bibel. Wie Christus umhergezogen ist und hat Gutes getan und hat Tote auferweckt und Kranke geheilt. Denn Gott war mit ihm. So heißt es in der Schrift. Denn Gott war mit ihm. Gott tat diese Dinge. Selbst als Petrus für ihn im Garten Gethsemane kämpfen wollte und das Schwert zog und dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr abschlug. Was hat er gesagt? Steck dein Schwert weg. Denkst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir augenblicklich 12 Legionen Engel senden? Denkst du denn nicht, ich könnte meinen Vater bitten? Nicht, dass er den Engeln befehlen könnte zu kommen. Diese Autorität, diese Macht hat er im Himmel gelassen. Diese Kraft. Sondern der Vater hätte die Engel gesandt. Und er hätte es getan, auf das Wort Jesu hin, aber er hat nicht darum gebeten. Und das ist wichtig, dass wir verstehen. Aber was er mit sich nahm auf die Erde, war seine vollkommene göttliche Natur. Deswegen entstand in Christus, deswegen auch dieser Kontrast hier, den Paulus hier zeigt. Adam ist der Erste. Und dann gibt es den zweiten Adam, und das ist Christus. Und durch Christus ist eine neue menschliche Rasse entstanden. Nun, wie haben wir Anteil? Wie werden wir zu dieser neuen Rasse? Wie können wir dazu gezählt werden? Und das ist der wichtige Teil in unserem Studium. Wie bekommen wir denn diese Gerechtigkeit, die Christus besitzt, ohne die niemand das Himmelreich sehen wird? Lesen wir in Kapitel 6. Kapitel 6, lesen wir Vers 1. Paulus sagt hier, stellt dir die Frage, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Wie wir gelesen haben, wo die Sünde mächtiger wurde, da wurde die Gnade umso größer. Und er sagt hier, stellt ihr die Frage, Moment einmal, wir haben zwar diese Natur, aber sollen wir jetzt sagen, dass wir in dieser Natur beharren müssen? Dass wir weiter sündigen müssen? Vers 2, das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Und jetzt die berühmte Frage an alle Christen, und die möchte ich an euch stellen. Paulus sagt, was? Ja, wisst ihr denn nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Wisst ihr denn nicht, dass ihr mit Christus gestorben seid bei eurer Taufe? Als ihr euch bekehrtet, als ihr Buße getan habt und erkannt habt den besseren Weg, wisst ihr nicht, dass ihr da gestorben seid mit Christus und ihr existiert nicht mehr? Der Erwin Zur, den meine Mitmenschen mal kannten, den meine Geschwister, die mich kennen, mal kannten, der existiert nicht mehr. Er ist tot in Christus und Christus lebt in mir. Und ich denke, viele können das sagen, die Glauben haben. Und das ist die Wahrheit. Nur viele Christen wissen es nicht. Und deswegen sagt Paulus, ja wie? Wisst ihr denn nicht, dass alle, die wir auf den Namen Jesu Christi getauft sind, die sind in den Tod Jesu getauft? In dem Christus gekommen ist, ist eine neue menschliche Rasse entstanden. Er hat ein Leben gelebt, den keiner von uns leben kann. Ein Leben, das wir nicht annähernd erreichen können. Und das ist das große Problem der Christen. Sie denken, Christus ist gekommen, hat uns den Weg gezeigt, hat uns das Schema dargelegt. Und jetzt müssen wir ihm nacheifern und der eine kann es besser, der andere etwas weniger besser. Das Leben eines Christen, die Erfahrung eines Christen ist keine Imitation. Christen machen Jesus nicht einfach nur nach. Es ist nicht ein Nachahmen, was wir tun hier. Es ist ein Tod. Wir sterben, damit Christus in unser Leben kommt. Und wenn wir sterben, so heißt es hier weiter, er sagt Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod. Ich möchte euch sagen, das ist eine echte Erfahrung. Das ist keine symbolische Sache hier. Sondern unsere fleischliche Natur wird getötet. Das können wir aus uns selbst nicht tun. Wir können unser eigenes Ich nicht kreuzigen. Christus muss es tun. Wir können es nicht. Wir müssen unser eigenes Ich Christus übergeben. Er wird es nehmen und er wird es töten. Und das lesen wir jetzt gerade. Vers 4. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ist das nicht herrlich, Geschwister? Wir haben dieses Leben Jesu in uns. Nur einige wissen es nicht. Einige verstehen gar nicht, was Taufe ist. Wie viele unter uns haben sich taufen lassen? Haben sich taufen lassen und es war einfach nur die Taufe des Johannes. Kennt ihr die Taufe des Johannes? Wie heißt es? Johannes kam und taufte mit Wasser zur Buße. Aber der nach mir kommen wird, sagte er, der wird mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Sind wir mit dem Heiligen Geist getauft? Oder sind wir nur mit der Taufe des Johannes getauft? Ich möchte sagen, dass die meisten Christen und die meisten Adventisten nur mit der Taufe des Johannes getauft sind. Und das war das gleiche Problem, als Paulus umherzog. Und er sagte zu ihnen, ja, auf welche Taufe seid ihr denn getauft? Und sie sagten, auf die Taufe des Johannes. Ja, ihr kennt überhaupt nicht den Heiligen Geist? Nee, was ist der Heilige Geist? Die haben noch nie davon gehört. Und dann haben sie begonnen, ihnen zu erklären und das Evangelium ihnen näher zu bringen. Und sie haben sich dann taufen lassen auf Jesus Christus und haben den Heiligen Geist sofort bekommen. Ist euch das nie aufgefallen? Sie haben den Geist bekommen. Sie haben angefangen, in Zungen zu sprechen. Ich möchte das nicht aufführen als ein Beweis. Aber der Geist ist auf sie gekommen. Und ich möchte euch sagen, dass die meisten Christen einfach nur mit der Taufe des Johannes getauft sind. Sie haben sich taufen lassen, aber der Geist ist nicht in ihnen. Und sie wissen auch nicht, dass wir, so wie Paulus hier sagt, ja, wisst ihr denn nicht, wir sind in seinen Tod getauft. Und wenn wir in seinen Tod getauft sind und mit ihm gestorben sind, er ist vor 2000 Jahren gestorben. Warum ist er gestorben? Er ist gestorben und hat meine Sünde und deine Sünde und unsere alle Sünden mit sich genommen ins Grab. Und unsere Sünden sind uns vergeben durch den Tod des Sohnes Gottes. Glauben wir es? Glauben wir das? Schlagt mit mir Johannes auf. Johannes Kapitel 3. Lesen wir dort ab Vers 14. Johannes 3 ab Vers 14. Und wir alle kennen diese Verse, aber ich möchte, dass wir einen Punkt da beachten, den wir vielleicht bis jetzt nicht beachtet haben. Kapitel 3, ab Vers 15, damit alle, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Es ist so einfach. Wir müssen nur glauben. Christus ist gekommen, hat unsere Sünden von uns weggenommen, hat sie in seinen Tod mitgenommen ins Grab. Wenn wir mit ihm sterben, tritt das in Kraft, sind meine Sünden mir vergeben. Er lebt in mir, ich werde auferstehen mit ihm. Das ist das, was das Evangelium uns sagt. Das ist das, was Paulus uns gesagt hat. Ja, wisst ihr denn nicht? So sind wir mit ihm auferstanden, sagt er. Wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und das ist die Erfahrung eines jeden Christen. Und das ist der einzige Ausweg, den jeder Mensch hat, zu sterben. Wir müssen sterben. In dem Moment, wo wir gestorben sind mit Christus, wird er in unser Leben kommen. Und er wird in uns das tun, was wir nicht können.